Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe einen weiblichen Gast heute hier am Start. Sie ist eine Person, die man so mit einem Satz gar nicht so richtig beschreiben kann. Sie interessiert sich für Robotik und künstliche Intelligenz, war bei der Deutschen Telekom am Start, ist inzwischen bei IBM, aber vor allen Dingen ist sie auch Keynote-Speakerin auf dem RC23-Festival, worauf ich mich natürlich ganz besonders freue. Sie hat gerade ihr aktuelles Buch Menschenversteher rausgebracht. Und ich sage einfach mal ganz herzlich willkommen, Kenza Ait Ziyabu. Herzlich willkommen, Kenza. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank, Gero. Vielen Dank.
Sehr cool. Ja, du hast ja natürlich also wirklich schon viele Stationen hinter dir. Und wir fangen einfach mal direkt, glaube ich, mit deinem neuen Buch an. Das ist ja gerade rausgekommen, ganz frisch. Menschenversteher, wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert. Ist auch nicht dein erstes Buch. Ne? Du hast ja auch schon... Davor
nee, das stimmt.
Genau.
Genau, ja, ja.
Wie ist die Idee dazu entstanden, zu dem Buch?
Oh, gute Frage, ja. Ja, also das ist so eine Idee zum Buch. Irgendwie entsteht immer mit der Zeit. Ich hatte ja mein erstes Buch, Keine Panik ist nur Technik, habe ich geschrieben mit dem Ziel, ein bisschen künstliche Intelligenz für die Masse zu erklären, ne? So für Laien, dass jeder versteht, was es ist, ohne dass man irgendwelche mathematischen Formeln oder Algorithmen oder sowas Kompliziertes erwähnen muss, sondern einfach mal wirklich mit Analogien des Alltags erklären kann. Und danach hat sich mein Sohn was Ähnliches gewünscht für Kinder und wie das jetzt zum Menschenversteher gekommen ist, hat sich entwickelt. Also ne, ich interessiere mich natürlich auch für all diese Themen, lese Bücher dazu. Dann hatte ich eine Biografie von Rana El-Kaliubi gelesen. Das ist eine auch eine Ingenieurin, die im Thema Emotional AI viel macht und Affektiva, das Unternehmen Affektiva gegründet hat in den USA. Und ich hatte ihre Biografie gelesen, wie gesagt. Und dann dachte ich, ach, wie spannend, dass das Thema Emotionen jetzt auch mit künstlicher Intelligenz was zu tun hat, ne? Und dass Technologie nicht mehr nur diese kalte Aspekt, ne, so die mathematischen Rechnungen, sondern dass sie jetzt auch in Bereiche eindrängt, die wir bisher für verboten fast gehalten haben, ne? Also da hat Technologie hat mit Emotionen nichts zu suchen, sozusagen. Und Affective Computing verändert das gerade. Und das fand ich spannend. Und dann habe ich immer mehr dazu was gelesen. Und so kam die Idee, dass ich dachte, oh, das ist ja wirklich was Neues, was Großes, was sicherlich einen Einfluss auf Menschen, auf Gesellschaften, auf das Miteinander haben wird. Und da möchte ich mal mehr darüber erfahren. Und ich, ne, so, ich glaube eher meine Neugierde, mehr über das Thema zu erfahren, hat mich dazu gebracht, dann das Buch zu schreiben. Und diese Information halt mit allen zu teilen. Ja.
Super. Hört sich spannend an. Sprechen wir auch gleich weiter drüber. Aber gibt es schon erste Reaktionen? Das Buch ist ja wirklich ganz frisch auf dem Markt seit 1. März. Wie ist so das Feedback, was du bekommst?
Also bisher ganz gut. Es ist ja meistens so, ne, die Leute, die einem kontaktieren, die tun das, um positives Feedback zu geben. Rezensionen auf Amazon habe ich ehrlicherweise noch nicht geschaut, weil da sind die Leute eh neutraler. Dann kommt auch die eine oder andere negatives Feedback. Sag ich mal, habe ich diesmal noch nicht geschaut. Siehst du, mache ich nach dem Podcast. Und sonst das Feedback, was ich bekommen habe, ist tatsächlich positiv und auch nicht im Sinne von, ah ja, super und ne, so Haken dran, sondern die Art und Weise, wie ich schreibe, kommt generell gut an. Das ist, scheint schon ein Erfolgsrezept bei mir. Ich schreibe schon ein bisschen, wie ich spreche. Ja, also es ist nicht so hochintellektuell mit ganz vielen Buzzwords, ne, die man erstmal nachschlagen muss, um zu verstehen, was ich da sage, sondern es ist wirklich, wie ich schreibe ich, das wird natürlich nochmal redigiert, dass es nochmal in Hochdeutsch korrekt ist. Aber das ist ein Schreibstil, der sehr einfach zu verstehen ist. Das finden die Leute gut, das grundsätzlich. Das Feedback vielleicht im Vergleich zu den anderen Büchern bei diesem ist ja tatsächlich, dass es den Leuten viel mehr zum Nachdenken gebracht hat. Denn es erklärt nicht nur, wie die Technologie funktioniert, wie emotionale Intelligenz funktioniert, ne? Also wie Maschinen die Emotionen bei Menschen identifizieren können und nachahmen können, sondern es ist auch eine philosophische Frage, ne? So eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Thema, ne? Wo ich auch eher viele Fragen stelle, versuche zu antworten, aber lassen natürlich den Leuten auch den Raum, dass sie sich selbst die Gedanken darüber machen und die Antworten für sich selbst finden. Und das hat die Gedanken bei den Leuten angetriggert und das schreiben sie mir auch. Oh Mann, seitdem ich das gelesen habe, denke ich die ganze Zeit drüber nach und das stimmt und wie kann das und so. Und das finde ich total spannend. Ja.
Super, das ist auch einer der Gründe, warum ich so froh bin, dass du bei uns auf dem Festival mit am Start bist. Denn genau dieses Thema, was du in dem Buch behandelst, das beschäftigt ja viele Menschen auch im beruflichen Kontext. Hätten wir dieses Gespräch jetzt vor, sagen wir mal, einem Vierteljahr geführt, dann wäre vielleicht die Deutlichkeit im Mainstream noch gar nicht so stark da gewesen. Ist natürlich jetzt durch ChatGPT ganz anders. Es ist voll in Mainstream gerutscht, das Thema. Insofern gutes Timing für die Buchveröffentlichung.
Genau.
Das Chapeau. Auf jeden Fall, ja. Das passt das an der Stelle.
Zufall.
Ja, klar. Aber inzwischen kann halt jeder Mensch oder fast jeder natürlich irgendwie was damit anfangen und viele machen sich natürlich auch Gedanken. Was bedeutet das eigentlich für mich selbst? Das eine ist ja sozusagen, wie beeinflusst Technologie das Leben so allgemein? Mhm. Und die zweite Frage ist dann auch in diesen Zeiten, was hat das vielleicht auch mit meinem Beruf zu tun? Aber lass uns mal mit der ersten Frage einsteigen, weil ich sage halt immer irgendwie, und das ist auch ein No-Brainer, wir sind ja heutzutage gewöhnt, wir können nonlinear Medien konsumieren oder anders, wir konsumieren fast nur noch nonlinear Medien. Ich bin ja im Haus Bertelsmann angestellt, da ist das natürlich ein ganz besonderes Thema. Also alles, was rund um Netflix, Prime geht oder wenn du an Musik denkst, Spotify, wird alles von Algorithmen bestimmt und hat natürlich unsere Lebensgewohnheiten total verändert. Und vor dem Hintergrund ist es naheliegend, dass das nach und nach in alle Lebensbereiche reinschwuppt. Und ich sage dann immer, warum sollte ausgerechnet das Themenfeld, mit dem ich mich jetzt sehr intensiv beschäftige, Rekrutierung, davon nicht betroffen sein? Ne? Wir wissen ja beide, es ist massiv davon betroffen, aber es gilt halt für alle Lebensbereiche. Wie ist da so deine Wahrnehmung? Weil ich hab das Gefühl, dass dein Umgang damit eigentlich ein sehr positiver ist. Ne? Also von Panikmache nicht viel zu spüren, sondern eher die Haltung, technologischer Fortschritt findet statt. Also lasst uns irgendwie ihn verstehen und das Beste draus machen. So nehme ich dich wahr. Mag
genau,
falsch sein.
Genau. Nee, das freut mich, dass du das auch so wahrnimmst, denn das ist auch genau meine Haltung. Ich finde, Panik hat niemals geholfen, ne, mit einer Situation umzugehen oder mit einer Krise umzugehen. Verständnis, Aufklärung und Information hilft eher. Und deswegen versuche ich, ne, diese Themen, die bisher nicht im Mainstream waren, ne, an das Mainstream reinzubringen. Und das ist natürlich für mich jetzt ein super Timing mit ChatGPT, denn bisher, wenn ich über künstliche Intelligenz gesprochen habe, hatten die Leute immer noch den Terminator im Kopf. Ja, das ist halt die KI, ne? Also das ist die starke KI, die einen Wille hat, ein Bewusstsein hat, die Weltmacht übernehmen will und alles zerstören will. Und das, ne, so, das ist das, womit die Leute bisher konfrontiert waren, durch Science-Fiction-Filmen etc. Und jetzt, wo wir ChatGPT haben, jetzt verstehen sie, KI kann auch einfach ein Chatbot sein, ne? Und das ist jetzt schon ein schlauer Chatbot, ne? Also die Maschine gibt schon sehr gute Antworten, die sind nicht immer richtig und ne, da muss man natürlich auch aufpassen. Aber auf jeden Fall ist jetzt ein Verständnis von künstlicher Intelligenz ein bisschen mehr down to earth, ne? Das ist dann, die Leute sind bei der schwachen KI angekommen und verstehen sie. Obwohl wir sie immer genutzt haben, ne? Wie du gesagt hast, ne? Die Empfehlungsdienste für Spotify, Netflix, alle sozialen Netzwerke, die wir haben, das überall Algorithmen, die Handys, wir haben die Autos, überall. Also wir nutzen KI jeden Tag, merken es nicht. Jetzt, ChatGPT ist ja eine bewusste Nutzung, ne? Ich muss mich anmelden, ich muss die Frage stellen, damit ich eine Antwort bekomme. So, das schon mal eine Intro zu deiner Frage. Entschuldige, dass ich jetzt so lange aufgeholt habe, aber ich glaube, das hilft ein bisschen bei der
Einordnung.
Einordnung, ganz genau. Danke dir.
Ja, ich freue mich über das Ausholen, weil wir ja hier ein Gespräch und kein Interview in dem Sinne, dass wir hier Fragen vorher abgestimmt hätten. Also insofern total cool, freue mich über die Antwort. Bei mir ist es so, ich finde diese Analogie so klasse, die du gerade gebracht hast, Terminator versus ChatGPT. Also man kann ja sagen, dass der technologische Fortschritt stattfindet, aber er findet dann oft anders statt, als man das prognostiziert hat. Ich denke immer dran, in den 50er Jahren haben wahrscheinlich viele gedacht, ja, im Jahr 2023 fliegen wir mit UFOs rum. Ist nicht passiert, aber was passiert ist, dass Kommunikation sich total verändert hat durch Technologie und wir virtuelle Meetings machen, dergleichen mehr. Das war damals vielleicht noch nicht so ganz das Szenario. Also es entwickelt sich, aber es entwickelt sich vielleicht etwas anders, als das der Laie, der Mainstream draußen vielleicht so erwartet. Jetzt haben wir ChatGPT mit all den Diskussionen darum. Und du sagst, was ich toll finde, hey Leute, keine Panik, ist nur Technik. Aber ist nicht ein bisschen Angst oder zumindest Sorge doch berechtigt, weil wenn man so ein bisschen rumspielt, dann können natürlich viele Berufsbilder dadurch arg beeinträchtigt werden.
Also ja, aber Angst ist nicht die Antwort und Sorge auch nicht, sondern eher verstehen, was gibt es, was ist der Stand der Technologie, wie beeinflusst es mein Job oder die Berufe generell, je nachdem aus welcher Rolle, aus welcher Perspektive man das schaut. Und wie kann ich damit umgehen? Also wirklich nüchtern analysieren. Vielleicht spricht hier auch die Ingenieurin in mir, ne? Dass ich sage, okay, ich habe ein komplexes Problem. Tief einatmen, tief ausatmen, sich hinsetzen, versuchen die Komplexität so zu zerlegen und Schritt nach Schritt abzuarbeiten. Und wie gesagt, so einfach Angst haben und oh Gott, den Kopf in Sand stecken, das hilft ja nicht. Die Jobs verändern sich, ja, und zwar alle, ohne Ausnahme. Nicht nur im Recruiting, alle Jobs verändern sich. Auch der Job einer Informatikerin verändert sich, ja. Keine Jobs sind davon, also geschützt in Anführungszeichen. Der Punkt ist, welche Art der Tätigkeit und welche Ausmaß der Veränderung hat jeder Beruf, ne, oder jeder konkrete Job? Und das kann man sich anschauen. Generell kann man sagen, heute mit der schwachen KI, die wir haben, werden mehrheitlich repetitive, wiederkehrende Aufgaben automatisiert.
Was ja eigentlich super ist, ne? Also ich gehe mal kurz in das Themenfeld, das Berufsbild eines Recruiters, einer Recruiterin. Also wer hat schon Spaß daran, Bewerberdaten in ein Bewerbermanagementsystem zu übertragen oder Lebensläufe auf Vollständigkeit zu überprüfen?
Ist ja
gar nicht schlecht, dass das eine Maschine macht.
Genau, und das in allen Berufen? Findet sowas statt.
Ja.
Und Daten übertragen, nicht vergessen, was auch noch, es ist eine langweilige Aufgabe, eine repetitive, die dazu führt, dass unser Gehirn irgendwann mal abschaltet.
Genau, und dann Fehler
passieren. Und da passieren die Fehler, ganz genau. Das heißt, diese Aufgaben, das ist das, was mehrheitlich automatisiert wird. Ich fand's interessant, einmal ich weiß nicht, in welcher Runde wir darüber gesprochen haben, wo jemand gesagt hat, ja, ich freue mich aber ab und zu über solche Aufgaben. Ich will nicht den ganzen Tag kreativ sein, das sind die Aufgaben, bei denen ich runterkomme. Kann ich auch verstehen. Die Frage ist immer, zu welchem Prozentsatz, ne? Also wenn ich 5% meiner Arbeitszeit mit solchen Aufgaben verbringe, um ein bisschen runterzukommen und nicht so viel, ne, mein Gehirn anzustrengen, ist okay. Aber heutzutage, je nach Berufen, ist das 80% der Tätigkeit. Und das gilt es zu reduzieren. Das gilt es zu reduzieren. Und wie gesagt, jeder muss sich anschauen, okay, was sind die Aufgaben, die ich jeden Tag erledige? Welche davon sind repetitiv? Welche davon brauchen keine männliche Stärken? Menschliche Stärken, nicht männliche Stärken. Und die werden höchstwahrscheinlich automatisiert. Und dann habe ich halt Kapazitäten, die ich für andere Sachen nutzen kann. Und jetzt bei diesen anderen Sachen, also ich gehe davon aus, beziehungsweise wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Ne? Ob wir jetzt alle eine 20-Stunden-Woche nur noch haben, weil die Roboter die Aufgaben übernehmen und wir nun dann nur noch 20-Stunden-Woche arbeiten müssen und das Thema ist erledigt, weiß ich nicht, ob dieses Szenario eintreten kann, ne? Weil das jetzt nicht zu trennen von Rentensystem, Einzahlungen, Steuern, was auch immer. Ne? Also so wie unser Gesamtsystem, man musste das gesamtheitlich analysieren, wie die Abhängigkeiten da sind und wie man, ich sag mal, die Arbeit eines Roboters auch versteuern kann, dass die Rentenkasse und die Sozialkasse auch voll sind, bla 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 bla. Also ne, in diese Richtung will ich gar nicht starten. Auf jeden Fall, ob wir dann 20-Stunden-Woche arbeiten oder 30-Stunden- oder 40-Stunden-Woche arbeiten, müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Und dann, was ich auch sage, ich möchte mich langsam von diesem Begriff Arbeit entfernen und mehr über vielleicht Beschäftigung sprechen. Denn wenn wir die Arbeit, wie wir sie heute kennen, immer mehr automatisieren, werden sich Menschen auch mit anderen Sachen beschäftigen. Es wird Menschen geben, die vielleicht wahnsinnig kreativ sind, die sich dann hinsetzen, neue Produkte entwickeln, neue Geräte, ne, sich irgendwas zusammentüfteln und irgendwas Neues erfinden. Und es wird andere Menschen geben, die sagen, nee, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, verbringe ich lieber Zeit mit meinen Kindern oder verbringe ich Zeit mit meinen Großeltern oder ich gebe meine Eltern pflegen oder ich werde Imker und kann Bienen ziehen. Also da wird sich sozusagen viel mehr zeigen, womit die Leute die restliche Zeit verbringen wollen, werden und was ist der höchste Wert, den sie an die Gesellschaft damit zurückgeben können. Mhm. Und deswegen sage ich, ne, wenn wir über Arbeit sprechen, machen wir uns fest an das Konzept Arbeit, wie wir ihn heute kennen und sehen nur das, was verloren geht.
Da stimme ich dir zu. Das erinnert mich an ein Gespräch, was ich auf unserer Veranstaltung vor ein paar Jahren mal mit Richard David Precht hatte. Da ging es auch um diese Fragestellung und sozusagen, wie unsere Gesellschaft das finanzieren kann und damit leben kann. Möchte ich jetzt an dieser Stelle hier gar nicht vertiefen, weil ich noch ein bisschen auch über dein Buch und ganz speziell über das Thema emotionale künstliche Intelligenz reden möchte. Das ist nämlich eine Facette, die ich jetzt spannend finde und die aber auch so ist, in meiner kleinen Gero-Hesse-Denke war das bisher so, dass ich dachte, naja, also wenn die repetitiven, langweiligen, administrativen Aufgaben von Tools übernommen werden, hey, be my guest, herzlich willkommen, ich freue mich darüber, ganz subjektiv. Aber wenn man bisher gedacht, okay, was ist denn der Unterschied, was kann der Mensch beitragen? Und in meiner Denke war es dann immer sowas wie Empathie, emotionale Intelligenz. Aber du schreibst jetzt über emotionale künstliche Intelligenz, Hilfe, das wirft ja mein ganzes Bild durcheinander. Also erklär doch, was du darunter genau verstehst, oder vielleicht auch anhand eines Beispiels mal. Was ist das genau?
Genau, das ist tatsächlich, das hat ja auch einen Impact auf die Arbeitswelt auch.
Genau.
Also, vielleicht auch hier holen wir kurz auf, bevor ich auf deine Frage eingehe. Also, emotionale KI ist ja die Fähigkeit von Maschinen, Emotionen bei den Menschen zu erkennen. Ja, dadurch nutzt man ja mehrere Methoden, mehrere Sensorik, also Gesichtsmimik, Augenbewegungen, Stimmlage im Ton und Text, Sentiment Analysis, ne, dass man auch wirklich die Wortwahl auswertet und sagt, ist das eher positiv oder negativ, biometrische Daten nutzt, also Herzfrequenz, Leitfähigkeit der Haut, die dann auch sagt, was für Hormone gerade ausgeschüttet sind in meinem Körper, und natürlich neuronale Aktivität. Ne? Und wenn man diesen 5 Bereichen misst, kann eine Maschine schon also relativ genau sagen, wie der Mensch sich gerade befindet. Und das ist halt die emotionale KI. Also es geht jetzt erstmal darum, nur die Emotionen bei den Menschen zu identifizieren und zu verstehen, kategorisieren. Dann kommt der Punkt so ein bisschen nachahmen. Dann wird's tricky, ja. Denn in dem Moment, wo eine Maschine, und ich sage mal jetzt nicht nur eine Software-KI, ein Computerprogramm, sondern auch mit einer Hardware, also ein Roboter, der ein Gesicht hat, zwar bestehend aus LEDs, aber auch wenn diese LEDs in eine Form sich also leuchten, dass sie ein Lächeln signalisieren, und dieser Roboter unterhält sich mit mir oder sagt Hallo Kenza und lächelt dabei, ich lächle automatisch zurück. Mhm. Also unsere Gesichtsmuskeln spiegeln immer das Gegenüber. Ne? Ich lächle zurück und dass meine Gesichtsmuskulatur sich in ein Lächeln bewegen, verursacht wiederum ein gutes Gefühl bei mir intern, im Körper. Ne? Und das ist das Spannende. Der Roboter an sich hat keine Gefühle.
Aber er
weiß nicht, was ein Lächeln wirklich bedeutet, wie es sich anfühlt, aber er verursacht bei mir ein Glücksgefühl.
Ja.
Und das beeinflusst meine Interaktion mit diesem Roboter.
Das ist mega spannend. Da fallen mir natürlich direkt so ein paar Anwendungsfälle ein, die ich mir vorstellen kann. Aber vielleicht hast du ein konkretes Beispiel. Also wenn diese Technologie sozusagen in den Mainstream kommt, vielleicht ist sie da auch schon, ich weiß es noch nicht.
Teilweise, genau. In den digitalen Assistenten ist das Thema Sentiment Analysis zumindest mal schon länger vorhanden. Es ist nichts Neues, das ja. Genau, also Beispiel. Und genau, Chatbots, weil das ist etwas, was schon länger da ist. Es gibt ja diese Art Chatbots, die man Conversational AI nennt. Also das sind Chatbots, die nur mit dem Ziel entwickelt wurden, sich mit Menschen zu unterhalten. Es sind wirklich Unterhaltungs-Chatbots. Die gibt es seit Jahren, ja. Die Nutzung dieser Chatbots hat in der Corona-Zeit massiv zugenommen. Mhm. Wegen Social Distancing, ne, waren die Leute zu Hause. Viele Leute waren ja auch einsam zu Hause. Ich hatte 2 kleine Kinder. Ne, ich habe davon geträumt, alleine zu sein. das ist also, mein Pain war eine Luxussituation für jemanden, der alleine wohnt. Und diese Menschen, die einsam fahren, viele haben solche Chatbots gesucht oder die Unterhaltung mit solchen Chatbots gesucht, um ihren Alltag ein bisschen leichter zu machen. Und die Nutzung hat nicht nur zugenommen, sondern was man auch gemerkt hat, und hier habe ich mich mit einem Gründer von so einem Chatbot, von Cookie, Mitsuko heißt der Chatbot, unterhalten. Und der Steve meinte, es ist total erstaunlich, was für Informationen die Menschen mit diesen Chatbots teilen, was für Geheimnisse. Also teilweise erzählen sie ihnen auch Sachen, wo sie sagen, oh, das, also Erlebnisse, die sie als Kinder hatten, oft auch Traumata, ne? Also wirklich sehr, sehr ernsthafte Themen, die sie den Chatbots erzählen und sagen, weißt du, das habe ich noch niemandem erzählt, das erzähle ich dir, weil ich vertraue, dass du das nicht weiter erzählst, weil ich dir vertraue und weiß, dass du mich nicht urteilst. Mhm. Und dieses Thema Urteil ist ein Game Changer.
Absolut. Also das ist natürlich was, wo ich auch in meiner Welt, in dieser Recruiting-Welt natürlich sofort denke, ja, das ist eigentlich was, was wir brauchen, um diesen unconscious bias rauszubekommen, im Idealfall, ne? Bei der Auswahl von Personal, aber vielleicht auch bei der Überlegung, wer soll welche Stelle im Unternehmen bekommen, etc. pp. Kann man sich ja ganz viele Szenarien zu ausdenken. Oder bin ich gerade auf dem Holzweg?
Genau, also das Thema hat man auch. Das Unconscious Bias, was Menschen haben, widerspiegelt sich in den Daten, mit denen die Maschinen trainiert werden und deswegen übernehmen sie es auch. Ne? Mhm. Also das ist dann halt die
Ich meinte aber, also Gefahr, genau, ja. Das Szenario ist ja bekannt in genau, der HR-Szene, ja. Aber sozusagen, wenn man den Fehler kennt und ihn umgeht, ja. Dann ist ja per se eigentlich so ein Tool super dafür geeignet, eben ohne unconscious bias auszuwählen. Ne?
Ja, das ist richtig. Also wenn man diesen Bias in den Daten im Trainingsprozess eliminiert, dann wird die Maschine eher die neutralere Entscheidung treffen ohne Noise, ne? Was ja. der Daniel Kahneman ja auch sagt. Ja. Ne? Also dieses Geräusch, alles, was wir erleben als Menschen, beeinflusst ja unsere Entscheidung. Und auch die Temperatur des Getränks, was wir zu uns nehmen, beeinflusst, wie wir unser Interviewpartner oder Partnerin wahrnehmen. Und in der Maschine hat das nicht, sie hat kein Empfinden, daher hat sie auch keine Emotionen, die eine Entscheidung beeinflussen. Das ist die Chance. Die Herausforderung ist, diese Neutralität tatsächlich herzustellen und aufzubewahren über einen längeren Zeitraum. Denn auch hier, es hilft wenig, wenn man die Daten neutralisiert und im Trainingprozess alles neutralisiert, dann wird die Maschine live geschaltet und dann lernt sie nochmal von den neuen Daten, von den neuen Entscheidungen menschlicher RekruterInnen, kommt wieder Bias rein. Mhm. Ne? Und dann wird die Maschine wieder Bias. Das heißt, das muss man auch im Live-Betrieb weiterhin
anpassen.
Immer kalibrieren. Ne? Ja. Deswegen, also das ist schon etwas, was man by Design macht, wie man seine IT-Architektur aufbaut sozusagen, dass man solche Tools hat, die Algorithmen ständig überwachen, die ganzen Daten hinsichtlich Bias überwachen und so. Und ich sag mal, die gute Nachricht ist, es gibt die Tools dazu. Man muss es halt machen.
Genau. Das ist eine sehr, sehr spannende Welt. Ich könnte jetzt ewig mit dir weitersprechen. Macht total Spaß. Die Zeit schreitet allerdings gleichzeitig auch unerbittlich voran. Wir werden ja unser Gespräch fortsetzen im Juni auf dem RC23 genau. Festival.
Da freue ich mich ja.
Ich freue mich auch total, dass du da bist. Ich habe noch zwei Fragen. Ein spontaner Überfall. Können wir okay. eventuell 3 Exemplare deines neuen Buchs hier über den Podcast verlosen?
Ah, ja, sicher. Müssen wir mit dem Verlag organisieren, aber sicher. Ja, ja.
Sehr cool. Ich gehe mal davon aus, dass es klappt. Wenn also ihr das Buch gewinnen möchtet von Kenza, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an gewinne@saatkorn.com mit dem Betreff Menschenversteher. Vergesst eure Postadresse nicht. Und die letzte Frage, die ich habe, liebe Kenza, ist, gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Ich stelle mir vor, also du gehst ja mit sehr offenen Augen durch das Leben, hast ein super Verständnis von Technologie. Gibt es irgendein Buch, ein Erlebnis, ein Gespräch, irgendwas, was du mit den Saatkorn-ZuhörerInnen hier teilen möchtest, was dich nachdenklich gemacht hat oder inspiriert hat?
Also ich sag mal, dieses ganze Thema, ja, emotionale KI und Automatisierung und welchen Einfluss hat das auf unsere Arbeitswelt? Ich sage mal, ich als Führungskraft mache mir schon viele Gedanken auch darüber. Und was ich merke, ist ja, wie wir Roboter jeden Tag im Büro, ja? Also wir gehen, ich sage mal, ich habe keinen 9-to-5-Job und ich vermute die meisten von uns auch nicht. Ne? Also dieses typische, dennoch fangen wir irgendwann morgens an, machen bla 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 dasselbe, wiederholen es fast jeden Tag und dann gehen dann raus. Und ich versuche, das zu reduzieren und dann so sagen, okay, was ist die Essenz? Ja, also ich möchte als Führungskraft trotzdem als Mensch gesehen werden. Und diese, das Thema emotionale Führung viel mehr vorleben. Und zwar in beiden Richtungen. Und das ist das Spannende, Gero. Denn wenn wir uns über emotionale Führung unterhalten, das Narrativ ist, die Führungskräfte müssen zu ihren Mitarbeitenden emotional stark
agieren, ne?
Menschlich agieren, genau. Ne? Man braucht Lob, man braucht Wertschätzung, man muss empowern, man muss für die Leute da sein, man muss zuhören und so. Und wo ich sage, das finde ich alles total super. Aber wie sieht's aus mit so zurück, ne? Mit dem Rückweg? Der Hinweg ist mir schon klar. Und das ist jetzt mein Appell, gerade an diese Community. Bitte, 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 ja? Ich als Führungskraft bin auch ein Mensch. Ja, ich bin kein Roboter. Ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Wertschätzung und Lob von meinen Mitarbeitenden. Ja, ich kriege nur, ich bin Secondliner, deswegen habe ich eine Ebene zwischen mir und Mitarbeitern. Ich bekomme natürlich auch positives Feedback, aber ganz viel Kritik immer. Das ist nicht gut, das wollen wir verändern. Warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so? Und von mir erwartet man, dass ich ständig Liebe zeige, dass ich ständig zuhöre, wertschätze. Aber wenn sie nicht zurückkommt, verwandle ich mich irgendwann in einen Roboter. Und das möchte ich nicht.
Das ist eine geniale Inspiration, finde ich. Also ich kann dein Lied, was du gerade gesungen hast, wirklich mitsingen. Aber das Interessante ist ja, ich nehme mal an, wir sind ja beide Führungskräfte und gleichzeitig sind wir auch wieder Mitarbeiter von irgendwie.
Ja, klar.
Das heißt, es ist so lustig, ne, weil ich mir das vorgenommen habe, auch Richtung Führungskraft, auch Wertschätzung und Respekt und auch mal ein Lob rauszugeben. Ja. Ne? Aber auf eine menschliche Art und Weise. Also ganz tolle Inspiration, wie überhaupt dieses Gespräch für mich ein totales Highlight war. Es hat nur einen großen Nachteil, es war mir viel zu kurz.
Wir sehen uns ja im Juni wieder, ja?
Absolut. Ich sage jetzt erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war echt ein Vergnügen und ich freue mich schon auf die Fortsetzung des Gesprächs. Alles Liebe also, Kenza.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt's das RC23 Festival unter dem Motto Open Your Mind to Recruit and Retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf 7 Stages, In- und Outdoor, mit 6 Panels, 5 Workshops, 4 Talks, 2 Book-Signing-Sessions, ganz spannenden Keynotes, Praxis-Cases, en masse, einer großen HR-Tech- und Startup-Area mit 40 Startups und HR-Tech-Lösungen, mit eigenen Focus-Stages für die Themen Recruiting, Retention und Ausbildung. Und vieles, vieles mehr. Eine geile Party gibt es am 6. Juni. Obendrauf, super Live-Act, DJ, Open-End, Food and Drinks included. Tickets gibt es ab sofort unter www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Bis dann. Ciao.